Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Hope of the Nations. Ein Leiter ist jemand, der Hoffnung vermitteln kann. Und Jesus war sicher der Hoffnungsträger und Hoffnungsvermittler, Hoffnung der Welt überhaupt. Wir sind in der Serie zum Thema Leiten. Und ich weiß nicht, ob sich jeder damit identifizieren kann. Wir hatten uns letzte Woche in der Fritz-Kleingruppe ein bisschen drüber unterhalten und manche sagten, also ich bin jetzt so nicht der Leiter eigentlich, von daher, das ist dann mehr so für andere. Haben wir länger diskutiert und ich würde auch dem gerne widersprechen, weil ich denke, jeder, der heute Morgen hier ist, hat in der einen oder anderen Weise Leitungspotenzial in sich drin und auch Leitungsverantwortung, sei es jetzt in der Familie, Verantwortung für andere oder im Beruf Verantwortung für andere oder auch in der Gemeinde, selbst wenn man sich einfach nur um eine Person kümmert, die besucht oder jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, hilft, im Glauben zu wachsen, da ist Leitung gefragt und von daher hoffe ich, dass sich jeder angesprochen fühlt. Von der Kunst dienend zu leiten ist unser Thema und in Kurzform leiten wie Jesus. Da mögen vielleicht manche noch ein bisschen mehr zurückschrecken und sagen, hey, ich soll so leiten wie Jesus? Also das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich doch irgendwie eine andere Kategorie. Wie soll denn das gehen? Ich hoffe, dass am Ende vom Gottesdienst, von der Predigt, jeder sagt, oh jo, da habe ich was gelernt von Jesus. Da will ich weitermachen und ich will so leiten wie Jesus. Der Predigttext von heute, der steht in Johannes 13, Vers 1 bis 17 und ich möchte das gerne vorlesen. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, die Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz an den Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen. Ich hoffe, wir gehen alle glücklich aus diesem Gottesdienst raus. Wir werden das sein, wenn wir das tun, was Jesus als Vorbild gegeben hat, wenn wir leiten wie Jesus. Gucken wir uns Jesus an. Er ist der geniale Leiter überhaupt. Er wurde nur 30 Jahre alt, hat 3 Jahre aktiv seinen Dienst hier betrieben und hat eine Veränderung auf dieser Welt bewegt, die bis heute anhält, die Millionen Menschen umfasst. Ein echt genialer Leiter. Da kann man jetzt natürlich sagen, klar, Jesus war ja Gottes Sohn, er war auch ganz Gott, er war allwissend, er war schon, bevor er auf diese Erde kam, tätig bei der Schöpfung, er hat den Menschen geschaffen, er weiß genau, wie wir innerlich ticken, kennt uns so richtig gut. Er wusste auch, finden wir hier in diesem Text, wenn irgendwelche Leute was gegen ihn hatten, er wusste von Judas, dass er ihn verraten würde, das wusste er schon, als er ihn ausgesucht hat mit seinen anderen Jüngern zusammen und auch später. Er wusste, wenn Feinde von ihm, die Pharisäer, irgendwas Böses im Schilde führten, dann heißt es da, er durchschaute sie, er sah die Gedanken ihres Herzens. Das würde man sich auch manchmal wünschen, dass man so hinter die Stirn von jemandem gucken kann und weiß, hey, was steckt dahinter? Jesus konnte das. Ziemlich genial. Aber Jesus war nicht nur ganz Gott, er war auch ganz Mensch. Er hat ja vielen Menschen gedient und wurde dann auch öfter mal müde. Das ist halt so, wenn man viel mit Leuten zu tun hat und saß dann irgendwo an einem Brunnen in der Mittagssitze und ließ erstmal alle Viere von sich strecken. Er war auch manchmal ärgerlich über seine Jünger, die nicht alles gleich kapierten und fragten, hey, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also er stand nicht über den Dingen, er war so richtig mittendrin und es ging ihm auch manchmal ziemlich an die Seele, wenn Sachen nicht so toll liefen. Aber wie gesagt, er erreichte die Massen. Und zwar am Anfang nur ein paar wenige, dann ganz, ganz viele. Ja, und dann sah es so aus, als würde seine Beliebtheit sinken. Es gibt ein schönes Video auf YouTube, Follow Jesus on Twitter. Geht ein bisschen lang, deswegen habe ich es jetzt nicht hier mitgebracht, aber könnt ihr euch mal zu Hause angucken. Da wird so sich vorgestellt, wie sähe es aus, wenn zur Zeit Jesu Twitter schon da gewesen wäre. Und wie viele Follower hätte Jesus auf Twitter bekommen? Und dann sieht man das, was passiert bei der Geburt, kommen dann da die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, 5, 6, 7, 8, 9 Follower. Dann hört man lange nichts von ihm, keine großen Follower. Dann fängt er an, seine Jünger zu sammeln, dann sind es 4, 5, dann sind es 12. Später sind es dann 70 und dann sind es ein paar hundert, ein paar tausend. Und dann fängt er aber an zu reden über die Kosten der Nachfolge und davon, dass man sein Blut trinken soll, sein Fleisch essen und die Leute wenden sich von ihm ab. Da geht auf Twitter die Followerschaft gewaltig wieder runter, dann sind es nur ein paar hundert, dann sind es nur ein paar Dutzend. Und dann erzählt er von seinem Leiden, dann werden selbst die Jünger verunsichert und wissen nicht so richtig. Und hinterher, als er dann beim Pilatus ist, verlassen ihn alle. Follower null oder einer vielleicht noch, der Johannes. Jesus kam es nicht darauf an, Follower auf Twitter zu haben, möglichst viele Begeisterte, die irgendwie da anklicken, hey, gefällt mir, sondern ihm ging es darum, dass Menschen ganz tief geprägt wurden. Und das Erstaunliche war dann, das geht dann auch so weiter, das Video, Jesus steht von den Toten auf, trifft sich mit den Frauen, 2, 3, 4, 5 Follower und dann mit den 12 und dann mit über 500 steht in der Bibel. Und jetzt, heute sind es Millionen von Followern, die Jesus nachfolgen. Nicht nur auf Twitter, sondern ganz, ganz praktisch. Was deutlich macht, Jesus als genialer Leiter hat es geschafft, auch durch Niederlagen hindurch oder durch Unverständnis hindurch, auch da, wo Leute sich von ihm abwandten, am Ende ganz, ganz, ganz viele Herzen zu erreichen. Und er ist heute noch auf der Suche und auch heute bei Lifeline will er neue Herzen erreichen von Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und er will auch unsere Herzen erreichen. Jesus, der geniale Leiter. Wie hat Jesus ganz praktisch geleitet? In hierarchischen Gesellschaften ist es so, und das war auch damals im Orient so, dass jeder seine feste Rolle hatte, was man machte und was man nicht machte. So, die oberen 10.000, die waren halt angesehen, die hatten Geld, die hatten Angestellte oder Sklaven damals, die haben für sie die schwerste Arbeit gemacht, die mussten nicht so ganz viel selber schwitzen, die packten auch nicht schmutzige Dinge an, das war denen zu fein. Dann gab es Handwerker, Fischer, Schreiner, so wie Jesus auch einer war, die packten Feste an, waren angesehene Bürger in der Gesellschaft, waren wertgeschätzt und geachtet. Dann gab es andere, die hatten viel Geld, die Zöllner und Sünder. Die haben ihr Geld dadurch verdient, dass sie mit den Feinden kollaboriert haben. Und deswegen waren sie nicht angesehen in der Gesellschaft. Und die Prostituierten waren auch nicht in der Gesellschaft angesehen, weil es kein ehrbares Gewerbe war. Die waren also auch irgendwie unten auf der, in der Hierarchie. Und dann gab es die Sklaven. Und die Sklaven, die galten gar nichts. Die galten noch nicht mal so richtig wie Menschen, also in der Gesellschaft. Und eine Aufgabe von Sklaven war, weil die Leute früher ja in Sandalen liefen und die Straßen nicht geteert waren, hatten staubige Füße. Wenn ein Gast kam, besonders ein wertgeschätzter Gast, dann gab es einen Sklaven an der Tür, der hat dann den Leuten die Füße gewaschen, den Staub von den Füßen. Das war ein wichtiger Dienst, aber das machte eben nur ein Sklave. Das machte weder ein Fischer noch ein Schreiner und die ganz hochgestellten Leute schon mal gar nicht. Das ist der Hintergrund von der Geschichte, die wir eben gehört haben, wo Jesus aufsteht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Die waren ja auch zu einem besonderen Mahl zusammen, heißt es hier. Die haben ein Festmahl veranstaltet. Jesus hatte angekündigt, er wird sie bald verlassen. Sie wussten, da liegt irgendwas in der Luft, hatten ein besonderes Fest noch vorgesehen, waren viel rumgelaufen, alle hatten dreckige Füße, aber aus irgendeinem Grund gab es in dem Saal, wo sie halt waren, keinen Sklaven, der die Füße hätte waschen können. Jeder wusste, eigentlich ist das nötig, es ist nicht fein, hier mit dreckigen Füßen zu sitzen, aber ich kann das ja wohl nicht machen, das geht ja nicht. Und dann steht Jesus auf, zieht sein Obergewand aus, zieht sich ein Leinentuch an und fängt an, dem Ersten die Füße zu waschen. Da blieb den Jüngern, obwohl sie Jesus schon ziemlich lange kannten, wirklich der Mund offen. Was soll denn das? Unser Rabbi, unser Lehrer, unser Professor, der wäscht uns die Füße. Das geht doch gar nicht. Haben sich ja alle gedacht. Gesagt hat es nur der Petrus, der war halt immer schneller mit seinen Gedanken, Herz auf der Zunge und sagte, ja, das geht nicht, du kannst mir nicht die Füße waschen, das lasse ich nicht zu. Jesus sagt, das ist aber nötig, du kapierst das jetzt noch nicht, später wirst du es kapieren. Nee, das mache ich nicht. Und dann muss Jesus ihn ziemlich drängen und sagen, doch, das ist unbedingt nötig. Ich will dir etwas beibringen und du musst dir die Füße waschen lassen. Naja gut, dann sagt er dann auch gleich richtig, das war aber auch wiederum nicht nötig. Petrus übertreibt es schon mal gerne. Aber den Point hat er auf jeden Fall verstanden. Jesus wollte hier ein Exempel statuieren, nicht ein negatives, sondern ein positives. Und die spannende Frage ist, was kommt hier zum Ausdruck in dem Herzen des Leiters von Jesus? Wir lesen das gleich in den ersten zwei Versen. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Das war die Motivation, warum Jesus seine Jünger sammelte, warum Jesus seinen Jüngern viel beibrachte, warum er sie rausschickte und warum er auch diesen ganz praktischen und so verachteten Dienst ihnen tat. Er liebte sie. Und wenn das die Motivation eines Leiters ist, egal jetzt auf welcher Ebene, ob ein Gesamtleiter von der Gemeinde oder ein Kleingruppenleiter oder ein Bereichsleiter oder einer, der einfach jemand anders ein bisschen anleitet, wenn Liebe die Motivation ist, dann können wir Dinge machen, die normalerweise in der Gesellschaft so nicht gehen und nicht passen. Und das ist die allererste Frage an uns. Leiten wir Jesus? Jesus hat seine Jünger total wertgeschätzt, wollte das Allerbeste für sie und hat sie begleitet mehrere Jahre und sie gefördert. Ist das auch auf meinem Herzen? Wen möchte ich fördern? Wen möchte ich anleiten mit meinem Beispiel? Wenn ich jemanden liebe, dann wird das super gehen. Jesus war auf die Erde gekommen, um zwei Dinge zu erfüllen. Einerseits, um für die Menschen zu sterben am Kreuz. Und noch eine andere Aufgabe hatte er. Im hohen priesterlichen Gebet finden wir das in Johannes 17, ein paar Kapitel weiter. Da sagt er im Gebet zu seinem Vater, Herr, ich habe mein Werk vollendet und habe die bewahrt, die du mir gegeben hast. Das ist eine spannende Aussage. Wann kann jemand sagen, ich habe meinen Job erledigt? Vor allen Dingen einer, der mit Menschen zu tun hat. Ob jetzt im sozialen Beruf, im Krankenhaus oder im Kindergarten oder in der Gemeinde oder als Lehrer, wann kann man sagen, mein Dienst ist getan, mein Dienst ist fertig? Jesus hatte den Anspruch, ich habe meinen Dienst getan, und zwar deswegen, weil er ein Ausbildungsprogramm hatte, das 3 Jahre dauerte und wo er am Ende sagen konnte, das, was ich den Jüngern beibringen wollte, das habe ich ihnen beigebracht. Und das war möglich. Und da liegt der Schlüssel drin, in der Leiterschaft von Jesus. Auch wenn das nach außen zunächst mal relativ unscheinbar aussah, die 12 manchmal ein bisschen störrischen und unverständigen Leute anzuleiten und zu führen. Am Ende hat er sie intensiv geprägt und als sie dann noch den Heiligen Geist bekamen, waren sie Zeugen für Jesus in der ganzen Welt, im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus und haben die Botschaft von Jesus weitergegeben. Jesus war total erfolgreich als Leiter. Aber wie? Er hat ihnen gedient, er hat ihnen die Füße gewaschen. Und vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, wenn wir in unserer Kultur, wir kennen das ja so mit dem Füßewaschen in der normalen Kultur bei uns nicht, was wäre heute eine Entsprechung für die Fußwaschung? Hörte das gerade gestern im Radio, als ich im Bad war, eine Andacht im Deutschlandfunk, da brachte genau jemand dieses Beispiel und sagte, zum Beispiel heute wäre die sogenannte Klofrau, also die Reinigungskraft in den Toiletten, in den öffentlichen, die wir alle kennen, wo wir dankbar sind, wenn jemand ihren Job gut macht und alles sauber ist und es uns nicht ekeln muss, wenn wir da reingehen. Aber zu sagen, hey, ich wäre gerne jetzt Toilettenreinigungskraft, da gibt es wahrscheinlich nicht so ganz viele von uns. Und zu sagen, irgend unser Chef oder unser Pastor oder der Älteste, der sollte mal bei uns hier die Toiletten putzen, das ist so die angemessene Aufgabe für ihn. Da würden wir auch eher denken, eigentlich ja so nicht, obwohl wir kennen natürlich das Beispiel und sagen, naja, vielleicht passt es dann doch. Aber so wenn du jemand auf der Straße fragst, ein Leiter als Klofrau, das passt gar nicht zusammen. Das sind 2 Welten, die gehören irgendwie nicht zusammen. Und so war das für die Jünger damals, das müssen wir uns vorstellen. Er tat einen Sklavendienst, der eigentlich undenkbar war. Wie leiten wir in der Gemeinde? Es gibt Dinge, die macht man öffentlich auf der Bühne. Jetzt heute Abend bei Lifeline sind 1000 Leute da und auf der Bühne zu stehen als Moderator und so ist cool. Wird man gesehen von ganz vielen und man sagt, hey, toller Leiter ist das. Aber das sind nur ganz wenige, die das machen. Und ganz, ganz viele in der Gemeinde und letztlich war es bei Jesus auch so. Er stand zwar einerseits auf der Bühne, aber das war nicht der eigentliche Zweck, warum er da war, große Shows zu veranstalten, sondern Menschen entscheidend zu prägen. Und es gibt einen Weg, der dem entspricht, was Jesus getan hat mit der Fußwaschung. Das ist Mentoring. Es gibt viele andere noch, aber Mentoring finde ich so ein Beispiel dafür. Warum? Mentoring geschieht völlig im Hintergrund. Mentoring hat das Ziel, dass jemand, der schon ein bisschen erfahrener ist, jemand, der in eine Aufgabe oder in eine Verantwortung oder in eine neue Lebensphase hineinwachsen möchte, begleitet, fördert, ihm hilft zu sagen, entdecke deine Berufung, entdecke, was dein Ding ist, hör auf dein Herz, entwickle deine Vision. Das ist ein Mentor. Und so Leute treten nicht auf Bühnen auf. Viele wissen davon gar nichts, wenn so ein Dienst im Hintergrund geschieht. Aber das ist einfach ja, eine coole Sache. Bei den Jüngern, da war es zunächst so, dass sie noch ganz stark geprägt waren von ihrer Kultur damals. Und die Frage, wer ist der Größte? Eine Frage war, die immer wieder auftrat. Zum Teil hat die Mutter von Johannes und Jakobus Jesus gefragt, dürfen meine Söhne bei dir zur Rechten und zur Linken sitzen? Zum Teil haben die Jünger untereinander diskutiert, wer ist denn von uns der Größte und so. Also das ist die natürliche Art und Weise, wenn man über Leiterschaft nachdenkt, zu fragen, hey, wer ist der Größte? Wer ist der Big Boss? Bei Mentoring, da geht es darum, wer ist der, der am stärksten dient? Wer ist der, der am meisten im Hintergrund ist? Wer ist der, dem es nicht um ihn selbst geht, sondern um diejenigen, die er fördert? Ich selber habe das entdeckt. Ich war ja einerseits Lehrer in Tansania an der Bibelschule und habe viel unterrichtet und den Leuten viele schlaue Zettel mitgegeben, die sie auch dann abgeheftet haben. Aber ich habe gemerkt, das, was am effektivsten war an Dienst, war, sich in einzelne Leute zu investieren, sich persönlich mit ihnen zu treffen. Laura hat das auch gemacht, mit ihnen Zeit zu verbringen, zu beten, zu fragen, was ist auf deinem Herzen, was bewegt dich gerade, was beschäftigt dich gerade. Und die Leute über mehrere Jahre zu begleiten und dann zu sehen, wie sie sich verändern. Das war echt so das Erfüllendste von der ganzen Zeit unseres Missionsdienstes in Tansania. Und deswegen habe ich das auch hier weitergeführt, neben meinem offiziellen Job als Missionsleiter, einige Leute persönlich zu begleiten und zu fördern. Mir selber macht das Riesenfreude und diejenigen, die das so erleben, sagen auch, es hilft ihnen weiter. Das Coole ist, wer das selbst mal erlebt hat für sich, wie jemand Mentor für ihn war, der hat ein tiefes Verlangen, für andere wieder Mentor zu sein. War manchmal ein bisschen lustig. Ich hatte einige Mentees, die dann hinterher Mentoren wurden für unsere Söhne. Die haben sich die Söhne selber ausgesucht. Ich habe das nicht vermittelt, aber das hat sich halt so ergeben. Ist auch interessant für einen Vater, wie man dann indirekt so seine Kinder ein bisschen prägen kann. Aber das war ein Nebeneffekt. Das ging von alleine. Dadurch, dass Leute erlebt haben, jemand, der wirklich Interesse an mir hat und nachfragt und mich fördert, das tut mir so gut und das möchte ich bei anderen auch tun. Und deswegen ist das wirklich ein Job, den jeder hier tun kann. Wir sind hier jetzt eher so mittlere und jüngere Generationen. Geht doch mal auf richtig ältere Leute zu und fragt sie, hey, ich würde gerne von dir mal ein bisschen mehr erfahren. Ich würde gerne mal hören, wie hast du dich denn bekehrt? Wie lebst du mit Jesus? Wie bist du mit Krisen umgegangen? Wie hat dir der Glaube geholfen, in harten Zeiten durchzuhalten? Und da werden hier in der Gemeinde oder wen ihr sonst als ältere Christen kennt, euch helfen, für euer eigenes Leben innerlich stark zu werden. Wie gesagt, das geschieht nicht in großen Veranstaltungen, das geschieht vielleicht beim Kaffeetrinken oder beim Spaziergang, aber das ist eine Möglichkeit, wie ihr euch einen Mentor suchen könnt. Und umgekehrt würde ich sagen, egal jetzt wie alt ihr seid, auch die Jüngeren unter uns, es gibt immer welche in der Gemeinde oder Leute, die noch keine Christen sind, in der Schule, im Arbeitsbereich, wo ihr sagen könnt, hey, diese Person, die möchte ich wirklich fördern. Erstens ist es jemand, der sehr lernbegierig ist, er möchte vorankommen und ich glaube, ich kann ihm helfen. Ich signalisiere das dem mal, hey, wenn du dich mal mit mir treffen willst, lass uns mal treffen. Und in der Regel fängt es nicht dadurch an, dass man sagt, willst du mein Mentee sein oder kann ich dein Mentor sein oder so, sondern indem man einfach fragt, wie geht's dir? Eine ganz einfache Frage oder vielleicht noch ergänzt, wie geht's dir wirklich? Und der andere spürt, da hat jemand echtes Interesse an mir. Das ist der Schlüssel für Mentoring. Und Jesus hatte echtes, tiefes Interesse an seinen Jüngern. Er wollte das Allerbeste aus ihnen machen und hat sie geleitet. Vielfach durch Fragen, also eine Kunst bei Mentoring ist nicht, dass man lange Vorträge hält, sondern dass man gute Fragen stellt. Das kann man auch ein bisschen lernen, ist ein bisschen Technik dabei, aber es ist vor allen Dingen eine Frage der Einstellung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn hier bei uns in der Gemeinde jeder einen Mentor hat und jeder ein Mentor ist für andere. Das ist möglich, das ist nicht irgendwie abgehoben. Das dauert eine Weile, da müssen ein paar anfangen und es gibt ja auch schon einige, die das machen, aber es dürfen gerne ein paar mehr sein. Fragt euch doch vor Gott, für wen könnte ich Mentor sein? Und wer könnte für mich Mentor sein? Und dann sucht irgendeinen geschickten Anlass, auf diese Person mal zuzugehen, eine E-Mail zu schreiben, anzurufen, jemanden zu treffen und zu fragen, hey, können wir uns nicht mal treffen? Das sieht ganz unspektakulär aus, aber die Veränderung, die in so einer Beziehung, in so einer Zweierbeziehung oder es geht auch in Gruppenmentoring, auch sowas geht, in einer kleinen Gruppe, was da passiert, das hat Frucht für die Ewigkeit, würde ich sagen, und das hat auch Auswirkungen hier auf der Erde. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in unserer Gemeinde so eine Gemeinde sind, wo eine Kaderschmiede ist für Leiter. Und nicht nur für ein paar ganz wenige und die vorne auf der Bühne nur sind, sondern für jeden, der Jesus nachfolgt, dass er selber einer wird, der ein Beispiel für andere ist. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.